Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lamprecht
und Heiko Lendeckel.
Und gemeinsam sind wir Grimms Brüder. Präsentiert von der VR-Bank Mitte. Die Mitmachbank mit viel Herz für die Region.
Volker, wenn im Thüringer Landtag etwas passiert, ist er meistens schneller als die eigene Pressestelle. Unser heutiger Gast hat als Reporterchef von Funke Thüringen so ziemlich jede politische Wendung der letzten Jahre aus der ersten Reihe miterlebt. Und weil er Eichsfelder im Herzen ist, hat er den Weg zu uns hier ins Eichsfeld natürlich blind gefunden. Schön, dass du da bist. Fabian Klaus, herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Und übrigens nicht nur Eichsfelder im Herzen, sondern tatsächlich Eichsfelder.
Ich habe mich auch sehr gefreut, dass das geklappt hat. Wir kennen uns ja schon lange und wir hatten sehr viel politisch miteinander zu tun im Stadtrat. Und insofern freue ich mich, dass wir heute hier zueinander du sagen können. Fabian, ich grüße dich recht herzlich.
Ja, Volker, das hätte ich vor 10 Jahren auch noch nicht geglaubt, dass uns das mal passiert. Ehrlicherweise, weil es gab ja noch eine Zeit vor den ganzen politischen Wendungen im Land, aber da kommen wir wahrscheinlich später drauf.
Ja, genau.
Du hast uns verraten, dass du unseren Podcast auch tatsächlich schon gehört hast. Deswegen weißt du wahrscheinlich um unsere Tradition, dass wir immer mal mit einem Likörchen anstoßen. Du hast aber... Wir zeichnen heute am 16. Juni 2026 auf und du bist der erste Gast in unserer neuen Kemenate hier in, wie ich es immer so liebevoll bezeichne, in Heiligenstadt Süd. Und deswegen haben wir heute kein Likörchen zu Beginn, sondern ein Sektchen. Und wir begrüßen dich heute quasi in der neuen Kemenate als ersten Gast.
Ja, es ist wunderschön hier, das muss man ja einfach mal dazu sagen. Und das habt ihr ganz toll gemacht.
Sehr zum Wohl.
Sehr zum Wohle.
Jetzt wollte ich schon ins Mikrofon reinbeißen. Also ich habe meiner Frau extra diese Gläser entführt heute. Das sind die Gläser ihrer Mutter. Das sind Sektschalen. Ich muss jetzt mal, wir haben da immer so ein bisschen klugscheißerischen Auftrag natürlich. Weißt du, warum so eine Sektschale so aussieht, wie sie aussieht?
Das entzieht sich tatsächlich meiner Kenntnis, da ich in der Regel nicht so der Sekttrinker bin. Aber wenn ich natürlich hier zu so einem feierlichen Anlass da sein darf, dann trinke ich auch mal einen Sekt. Aber ich weiß es nicht, Volker.
Ja, ich habe das heute gehört. Man soll es nicht glauben, deshalb habe ich die Gläser ausgepackt. Also Louis der 16., der letzte König von Frankreich, hatte seine Frau, das war die Marie Antoinette. Er konnte mit Frauen nicht so ganz viel anfangen, fand aber Marie Antoinette so ganz besonders schön. Besonders gefielen ihr ihre Brüste. Und die hat er wirklich einen Abdruck machen lassen und hat sie als Vorbild genommen für eine solche Sektschale. Wenn man sich das mal von der Seite anschaut, vollbusig kann sie nicht gewesen sein.
Das ist ganz wahr und ich werde jetzt häufiger an Marie Antoinette denken, wenn ich Sektschalen sehe.
So, erste Tradition haben wir abgehakt und die nächste Tradition ist quasi unsere Eingangsfrage. Wann, wo ging's los mit dem kleinen Fabian?
Genau, auf die Frage habe ich natürlich gewartet und habe tatsächlich auf der Herfahrt nochmal überlegt, bin ich eigentlich morgens geboren oder bin ich abends geboren? Wie war denn das? Und da habe ich meine Frau angerufen. Ich sage, du weißt doch das. Da sagt sie, ja, du bist morgens geboren am 3.7.1986. Ich glaube, die Mutter kam schon am Vorabend ins Krankenhaus und dann bin ich geboren in wunderschönen Helbert Heiligenstadt. Und da ging es los mit mir als Sohn von meiner Mutter und meinem Vater. So hätte ich es jetzt an der Stelle mal zusammengefasst. Und dann bin ich in Dingelstedt aufgewachsen, vielmehr dann in Silberhausen vor allen Dingen. Und habe da Fußball gespielt. Dann irgendwann später auch angefangen, Handball zu spielen. Da war ich aber schon ein bisschen größer. Genau, und dann hat es mich beruflich relativ schnell zum Journalismus verschlagen. Das ging dann auf den Eichsfelder Sportplätzen los. Auf dem Weg hierher nach Lutter habe ich mich erinnert an einen Einsatz, der ist viele Jahre her. Da hatte ich hier bei einem Sportfest, so meine ich, war es fotografiert und habe dann erlebt, wie in Lutter ein Rettungshubschrauber auf dem Sportplatz landen kann. Das muss, keine Ahnung, 20 Jahre her sein. Jedes Mal, wenn ich hier reinfahre, erinnere ich mich dran, dass das dort gewesen ist und wir am Ende auch, glaube ich, das Bild von dem Rettungshubschrauber sogar drucken mussten, weil es eben so ein aufsehenerregender Einsatz gewesen ist. Und ja, genau, so ging das auch journalistisch mit mir los. In Dingelstedt habe ich hier Grundschule gemacht und auch dann das Gymnasium besucht. Und dann hat es mich irgendwann mal kurz nach Göttingen verschlagen und von Göttingen dann wieder zurück ins Eichsfeld. Ja, und vom Eichsfeld dann nach Weimar.
Ich erinnere mich auch wirklich an diese Geschichte und das Verrückte ist, man brauchte diesen Rettungshubschrauber. In dem Fall nicht. Es ging auch mit dem Rettungswagen, der vor Ort war, weil das war auch gut, denn der hob nicht mehr ab.
Genau.
Das der war's. Überhitzt. Es war wahnsinnige Temperatur an dem Tag. Und das war so ein, weil so viel los war, hat man den quasi wieder reaktiviert und der stand dann ja ewig rum, bis der wieder abgekühlt ist. Und
genau, landen konnte er noch, aber der Spieler ist dann mit dem Rettungswagen abtransportiert worden. Jetzt, wo du das sagst, Heiko, fällt mir das wieder ein. Fällt mir wie Schuppen von den Augen.
Ja? Das war sehr vertrauenserweckend in die Technik, was das anbetraf.
Ja, meistens ist es ja so, dass die Rettungshubschrauber die Patienten gar nicht mitnehmen, sondern die fahren dann wirklich im Rettungswagen mit. Hauptsächlich ist er dafür da, den Arzt so schnell wie möglich zum Patienten zu bringen. Das wollte ich mal gesagt haben.
Genau.
Das immerhin ist ja da gelungen.
Ja, das in jedem Fall, ja.
Also ihr seht, ich habe eine Verbindung mit Luther, mit dem Sportplatz und Luther, da habe ich mich wirklich, wie gesagt, beim Reinfahren dran erinnert.
Fabian, es ist auch so, dass deine Familie jetzt nicht so ganz unbekannt ist. Also deine Mama kennt man aus der VR-Bank Mitte, kenne ich die auf jeden Fall. Und dein Papa hat auch den einen oder anderen im Bus durchs Eichsfeld gefahren.
Das ist wahr, ja. Wenn ich jetzt sagen würde, mein Vater sitzt also ganz viele Jahre schon hinterm Fenster und dreht am Rad, ja, dann würde er mir das nicht krumm nehmen, weil er das von mir schon mal gehört hat. Ja, mein Vater ist als Busfahrer, glaube ich, dem einen oder anderen schon mal begegnet hier im Eichsfeld. Und wie gesagt, meine Mutter über die VR-Bank in Dingelstedt ist dem einen oder anderen bekannt.
Aber dein Vater ist nicht der schöne Martin, oder? Nein. Aus Uder?
Mein Vater würde von sich sagen und ich über ihn auch, er ist auch schön, aber ist es der Frank aus Silberhausen? Nicht zu verwechseln mit dem Frank Klaus aus Gernrode, den es auch
okay,
gibt.
Ja.
Gleich noch eine Eichsfelder-Anekdote. Wir waren mal Fußballabteilungsleiter bei der SG Silberhausen zusammen und wir wurden also ständig verwechselt mit Frank Klaus aus Gernrode, der nämlich zu dem Zeitpunkt auch Fußballabteilungsleiter in Gernrode war. Und keiner wusste mehr, wo er anrufen sollte dann.
Ja, das ist ja manchmal so, ne? Aber wann war denn für dich klar, dass du wirklich in die journalistische Richtung gehen willst?
Als ich als Zwölfjähriger angefangen habe, die Fußballtabellen aus der Zeitung auszuschneiden. Habe ich gesagt, das will ich irgendwann mal machen und ich will Sportredakteur sein, weil ich will auf die Sportplätze gehen und möchte da mit Trainern sprechen, möchte über Fußball schreiben, möchte gerne auch über andere Sportarten schreiben. Genau, hat ja super geklappt. Jetzt bin ich in der Landespolitik gelandet.
Und erinnerst du dich noch an deine allererste Story, die du veröffentlichen oder die veröffentlicht wurde?
Ich erinnere mich tatsächlich, ich habe auch drüber nachgedacht, ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr dran. Wo ich mich aber noch dran erinnere, ist, was ich als erstes machen durfte, als ich mein erstes Praktikum gemacht habe bei der TLZ in der Wilhelmstraße in Heiligenstadt. Da durfte ich nämlich als erstes aufschreiben, da gab es diese Kategorie damals noch, wohin am Wochenende hieß das. Das war ja, mal genau, auf der Seite 3 links,
Das
waren so zwei Spalten berg runter. Und dann bekam ich also als Praktikant da so einen Stoßzettel hingelegt. Und dann sagte der damalige Lokalchef Ernst Beck zu mir, so, Fabian und Sie, hat er dann immer gesagt, Fabian, das schreiben Sie jetzt mal auf, wohin am Wochenende. Das ist auch eine ganz gute Übung, da wissen Sie gleich, was am Wochenende los ist. Genau, und da habe ich also gnadenlos versagt. Das kann man auch sagen. Ich glaube, das wollte das besonders schön machen und diese Meldungen waren ja immer relativ kurz. Und ich habe also versucht, auf 16 Druckzeilen irgendwie jedes Mal Prosa herzustellen, was nicht gewollt war. Es sollte nachrichtlich sein. Ja, und das habe ich dann also alles nochmal neu machen dürfen. War eine gute Schule.
Wir haben, also Stichwort gute Schule, wir haben ja von Markus Preis gelernt, dass da auch eine Kollegin ihn da, ich sag mal, gestriezt hat. Und nee, das musst du nochmal, was willst du eigentlich ausdrücken? Und hier, das ist noch nicht gut genug.
Und wenn du es ausdrücken willst, dann schreib's doch. Den Satz habe ich mir gemerkt.
Die Dame habe ich übrigens jetzt auf dem Wilhelm getroffen, die hat mich angesprochen und hat gesagt, Köckritz heiße ich übrigens, weil mir der Name nicht eingefallen ist.
Das war eine andere Kollegin, also nicht die Frau Köckritz.
Das war die am Bahnhof, ne?
Genau.
Ja, genau. Fabian, du bist jetzt schon der vierte Interviewpartner, der was mit der schreibenden Zunft zu tun hat. Markus Preis, hat man eben schon gesagt, Marie-Christine Liese.
Ja.
Wer war es noch? Fällt uns gleich wieder ein.
Alexander
Boudot, ganz genau. Und alle haben an sich jetzt plötzlich ein anderes Metier eingeschlagen, wohingegen du aufgestiegen bist. Du bist in der Funke Mediengruppe aufgestiegen und man sieht dich ja in der Zeitung immer ganz vorne links dann mit deinem Konterfei. Wie heißt das? Kolumne, ne?
Leitartikel,
genau.
Das ist der
genau,
klassische
genau.
Leitartikel.
Ja. Wie ist denn das gekommen, dass du dann da auch dabei geblieben bist? Alle anderen hat es ja irgendwie woanders hingeschlagen, aber du bist nun dabei geblieben.
Ich glaube, da muss ich tatsächlich so ein bisschen beim Urschleim nochmal anfangen. Also ich bin, ja, wie gesagt, damals in die Lokalredaktion gekommen, erst als Praktikant, und dann kam der Jochen Meyer, der dem einen oder anderen ja immer noch ein Begriff ist.
Mhm. Verbinde ich immer mit Sport.
Ja, Jochen Meyer, der Sportredakteur, erstens, weil er immer noch schreibt, obwohl er eigentlich schon lange seinen Ruhestand erreicht hat, aber ich freue mich auch, dass er immer noch schreibt. Schöne Grüße gehen raus an der Stelle. Und der hat mehr in mir gesehen als einen Praktikanten. Und dann fing ich irgendwann an, die zweite Kreisklasse zu bearbeiten. Also alles, was so mein Traum eigentlich immer gewesen ist. Und dann kam Ernst Beckmann auf mich zu, der damalige Lokalredaktionsleiter. Ach Mensch, Fabian, Sie könnten doch auch mal am Wochenende den einen oder anderen Termin machen. Ja, so ging das dann los. Ich war 16 Jahre alt, hab dann als freier Mitarbeiter angefangen. Bin mit dem Fahrrad auf die Termine gefahren nach Leinefelde und sonst wohin von Silberhausen. Oder Vater hat mich nicht mit dem Bus, sondern mit dem Motorrad auch manchmal umhergefahren. Das hat auch stattgefunden. Genau, und das hat mir Spaß gemacht. Das hat mir wirklich auch Freude gemacht. Ich habe dann angefangen, mich reinzuarbeiten in die Geheimnisse des Karnickelzüchtervereins in Bützstedt oder der Rassegeflügel schauen in Hundeshagen, und habe da wirklich, war wirklich begeistert. Und dann reifte in mir der Wunsch, ich will das machen. Also ich will das jetzt auch wirklich machen und kann mir aber auch vorstellen, über den Sport hinaus das Ganze zu machen. Hab dann ein Volontariat gemacht, quasi eine journalistische Ausbildung. Und ja, so ist es dann gekommen. Während des Volontariats war ich ein Jahr im Eichsfeld und habe dann noch ein Jahr eine andere Station absolviert, und zwar in der Wirtschaftsredaktion der TLZ in Weimar. Und habe mir da, glaube ich, das kann ich mit Fug und Recht sagen, einen Namen erschrieben, weil ich als erstes, als kleiner Volontär, den noch keiner kannte, bin ich beim Wirtschaftsminister zur Tür reingefallen und habe gesagt, ich brauche mal ein Statement zu Opel, weil Opel war damals mal wieder fast pleite und eigentlich mal wieder fast tot, und Opel gibt's Gott sei Dank immer noch. Und so konnte ich dann in der Wirtschaft mir mit Opel wirklich auch einen Namen erschreiben. Hans Hoffmeister hat das dann wahrgenommen, der damalige TLZ-Chefredakteur. Und dann fügte sich das so, dass der damalige Lokalredaktionsleiter bei der TLZ hier in Heiligenstadt, Christian Thiele, ist dem einen oder anderen auch noch ein Begriff, dass der bei uns nicht mehr weitergearbeitet hat und ich fertig wurde mit meiner Ausbildung. Und irgendwie kam dann das Dreigestirn der TLZ in Weimar auf die Idee, wir könnten mal einen ganz jungen Redaktionsleiter nach Heiligenstadt setzen. Also noch jünger als Christian Thiele war. Ich war damals 22. Und dann war ich quasi eben noch Volontär und nächsten Tag schon Lokalredaktionsleiter in Heiligenstadt. Und ich habe mich vor der Herausforderung ehrlicherweise nicht gescheut. Mir haben Leute auch gut zugesprochen, das zu tun. Ja, und dann war ich eigentlich da angekommen, wo ich sein wollte, im Eichsfeld. Ich war Lokalchef, konnte da meine Geschichten machen. Wir haben viele schöne Geschichten gemacht, kommunalpolitische Geschichten gemacht, mich immer sehr dann auch in die Politik reingearbeitet. Genau, ja, und gut. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ich habe mich verliebt und dann war ich plötzlich doch weg.
Aber du bist ja dann von der Carla Kolumna zum Reporterchef geworden.
Dazwischen gab es noch wie 2-3 andere Wendungen. Ich war erstmal noch Thüringen-Chef der TLZ. Und dann gab es aufgrund von zu hebenden Synergieeffekten der drei Funke-Zeitungen in Thüringen, OTZ, TA, TLZ, ein Zusammenführen der Redaktionen auch, sodass ich dann erstmal landespolitischer Reporter geworden bin. Mit Schwerpunkt Innenpolitik und alles, was irgendwie mit Blaulicht zu tun hat. Also das, was ich damals hier im Eichsfeld schon gerne gemacht habe, nur auf Landesebene. Und jetzt bin ich seit einem Jahr mit einer Kollegin zusammen, der quasi Teamleiter für die Mantelreporter, also Kultur, Wirtschaft, Thüringen, Sport nicht. Sport ist ein eigenes Ressort. Und Landespolitik, genau. So bin ich dann ein Stück wieder aufgestiegen.
Also bist du jetzt aktuell, also wenn man das mal so mit der Politik vergleicht, bist du der journalistische Landtagspräsident Thüringens?
Ja, ich bin der Teamleiter, ich hätte fast gesagt der Vorsitzende im Maschinenraum. genau, also damals war ich Lokalredaktionsleiter hier und das bin ich jetzt auf der Ebene für Thüringen.
Okay.
So kann man es, glaube ich, miteinander vergleichen. Soweit Landtagspräsident würde ich an der Stelle noch nicht gehen.
Also viele unserer Hörer können sich das, und ich zähle mich mit dazu, nicht so richtig vorstellen, wie läuft denn so ein allgemeiner Tag bei dir ab? Sagen wir mal so ein normierter Tag.
Also keine Katastrophe.
Keine Katastrophen, okay. Normierter Tag geht tatsächlich privat los. Kind muss in die Schule. Und dann, wenn ich dann wieder da bin, das ist meistens so gegen 7:30, gucke ich als erstes, und das unterscheidet uns heute von der Zeit früher, gucke ich ehrlicherweise als erstes auf die Zahlen, und zwar, wie sind unsere Artikel im Internet gelaufen? Das können wir relativ genau messen. Wir können messen die Reichweite, wir können die Abo-Generierung messen, wir können ganz verschiedene Sachen messen. Das gucke ich mir als erstes an. Und dann gucke ich mir die Nachrichtenlage ehrlicherweise der Nacht des Abends an. Und dann werden die ersten Telefonate geführt und meistens bin ich gegen 9:30 irgendwann dann auch am Schreibtisch. Und dann schauen wir, was im Planungssystem drinsteht. Bin jetzt auch ein Stück weit für die Planung zuständig. Das heißt auf der einen Seite Sendeplanung. Was spielen wir wann online aus? Mhm. Wir haben festgelegte Sendeplätze, 14 Stück, die wir am Tag füllen. Meistens klappt das, manchmal klappt es auch nicht. Mhm. Und müssen aber auf der anderen Seite eben das Online-Portal mitdenken und auf der anderen Seite aber die gedruckte Zeitung, die wir ja auch noch mit Plätzen bespielen müssen. Genau, und dann kommen wir um 10.30 Uhr das erste Mal zusammen mit den Berliner Kollegen, um zu wissen, was bundesweit passiert. Wir kriegen ja unsere überregionalen Inhalte aus Berlin. Da müssen wir aber angebunden sein, auch als Thüringen, um zu wissen, was die bespielen, was wir möglicherweise runterbrechen können. Eine halbe Stunde später dann die Kulturkollegen, die ihre Planung vorstellen für den Tag und dann meistens mittags die Thüringen-Kollegen. Und dann um 13 Uhr erst, relativ spät würde man meinen, kommen wir mit den Chefredakteuren zusammen und dann stellen wir unsere Planung vor. Mhm. Also dann wiederum ich den Chefredakteuren, nachdem mir vorher Planungen der Kollegen vorgestellt wurden. Genau, und dann gucken wir, was ist das wichtigste Thema an dem Tag und dann werden die Zeitungen bespielt, währenddessen parallel natürlich die Ausspielung online schon läuft. Und dann müssen wir eben auch Dinge entscheiden, hin und wieder ad hoc lagen, das kommt schon mal vor.
Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Es ist also nicht mehr der reine Job, eine Zeitung zu bespielen, sondern es 50-50, eben Online-Medium und Zeitung oder vielleicht sogar noch mehr es Online-Medium ist, als Zeitung?
Es ist noch schlimmer tatsächlich. Ich weiß manchmal abends, wenn ich rausgehe, nicht, wie die Zeitung am nächsten Tag aussieht.
Okay.
Also früher bin ich in Heiligenstadt nicht rausgegangen, wenn ich nicht wusste, wie meine Seiten aussehen und wenn ich nicht wusste, dass meine Seiten eben auch dort sind, wo sie sein sollen. Aber die Seiten werden mittlerweile zentral gebaut für alle Funke-Titel von einem sogenannten Content, von einem sogenannten Desk. Und da bespielen wir geben quasi nur noch die Inhalte rein, legen die Schwerpunkte fest, das ist das Top-Thema. Und das so ein Top-Thema steht dann eben nicht in der Randspalte, sondern zentral auf der Seite. Und das machen, wie gesagt, zentrale Einheiten mittlerweile für uns. Insofern produzieren wir vor allen Dingen eins, Inhalte. Mhm. Und Zeitung ist eben eines dieser Produkte, die dabei entsteht. Genauso wie ein Online-Portal entsteht, genauso wie ein E-Paper dabei entsteht. Manchmal entsteht auch ein Podcast wie Tacheles Thüringen zum Beispiel. Also wir verwerten diese Inhalte natürlich auf vielen Kanälen, einfach weil wir viele unterschiedliche Altersgruppen erreichen. Mhm. Weil die Kernleserschaft der gedruckten Zeitung ist doch deutlich älter als die Konsumenten von Podcasts.
Ja, guck uns an.
Ich bin so ein Zeitungsleser, gebe ich zu.
Volker, ich glaube, du gehörst noch zu den Jüngeren.
Aber du bist ein Festangestellter und kein freier Mitarbeiter. Gerade in der Szene gibt es ja ganz oft freie Mitarbeiter.
Ich bin tatsächlich in der glücklichen Situation, dass ich festangestellt bin vom ersten Tage, seit ich bei Funke arbeiten darf. Mhm.
Jetzt habt ihr ja in Thüringen die Thüringer Allgemeine, das war früher das Volk.
So ist es.
Und die Thüringer Landeszeitung, das war das Tageblatt. Und dann gibt es ja noch die Ostthüringer Zeitung.
Jetzt musst du aber auch sagen, dass das früher die Volkswacht war.
Okay, das habe ich früher nicht...
Das war quasi das TA-Pendant in Ostthüringen.
Fabian, ich darf dir erzählen, hier war ein Dreh- und Angelpunkt. Bis vor kurzem war hier dieser Raum Dreh- und Angelpunkt deines Unternehmens. Meine Eltern, also sprich meine Mutter, hat zu DDR-Zeiten mit der Post die Zeitung ausgetragen. Hier war die Post von Luther bis 1994 und meine Mutter hat auch bis letztes Jahr auch noch die Zeitung ausgetragen. Also hier ging jeden Morgen Volk und Tageblatt über...
Ich hoffe, du machst das jetzt weiter.
Nein. Das ist nicht meine Uhrzeit.
Aber was gehört denn noch alles dazu zu den Funke Medienkrücken zur Mediengruppe? Diese drei Zeitungen, Tag des Herrn aber nicht.
Nee, Tag des Herrn gehört nicht dazu. Das St. Benno Verlag in Leipzig, ja. Allgemeine Anzeiger gehört noch zu uns. Und damit hätten wir das in Thüringen ganz gut beschrieben. Da sind noch so ein paar, ein Fachverlag ist noch dabei. Und wir haben jetzt auch noch ein Newsletter zu bauen und Infrastruktur. Also da kommt jetzt auch wieder was Neues. Newsletter-Produktion ist gerade ganz groß im Kommen. Da wird demnächst auch von uns noch ein bisschen was zu hören sein, auch auf landespolitischer Ebene, kann ich an der Stelle schon mal sagen. Genau, das ist so das eine oder andere. Ja gut, und deutschlandweit, wenn man jetzt mal die Großen noch nimmt, die WAZ in Nordrhein-Westfalen, die ist ein Begriff, oder muss ich überlegen, Berliner Morgenpost und Hamburger Abendblatt. Letztens habe ich es nämlich verkehrt rum gesagt. Da habe ich Berliner Abendblatt und Hamburger Morgenpost irgendwo erzählt.
Denn man hört ja immer, die Funke Mediengruppe hat das und das gesagt. Und da habe ich mir gedacht, das kann dann nicht nur TLZ sein oder TA. Das muss doch mehr sein, wenn man das so deutschlandweit immer erwähnt.
Genau, das sind 4 Zeitungen in Nordrhein-Westfalen. Also jetzt die WAZ, die NRZ, die WP und also die Westfalenpost und die Westfälische Rundschau. Und wie gesagt, das von mir erwähnte Abendblatt und die Morgenpost in Hamburg und Berlin. Dann sind die Braunschweiger noch dabei, Braunschweiger Zeitung, Harzkurier noch, die da ja dazugehören. Wir 3 Thüringer Titel. Und dann müsste ich sie jetzt einmal alle, ohne abzulesen, aufgezählt haben.
Und gedruckt wird unser, das, was wir im Briefkasten haben, nicht oder in Zeitungsrohren, nicht mehr in Erfurt.
Nicht mehr in Thüringen, genau.
Das ist auch, glaube ich, in Niedersachsen, oder ist das dann egal, je nachdem, wer Ressourcen hat?
Wird dann 3 verschiedene Standorten gedruckt.
Okay.
Und da wird abends, ist die Zeitung sozusagen fertig, dann wird nachts gedruckt, dann ausgeliefert und morgens liegt sie bei mir 7:30 im Briefkasten. Ist schon eine logistische Herausforderung, muss ich mal so sagen.
Das ist eine logistische Herausforderung. Ich mache eine Einschränkung. Wir drucken leider nicht mehr nachts, sondern wir drucken jetzt auch schon abends.
Okay. Ach so.
Okay. Früher haben wir tatsächlich, wo Erfurt noch war, konnten wir teilweise also den Weimarer Lokalteil zum Beispiel nachts drucken. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Damals war ich in Weimar. Hab dort den Spätdienst gemacht, den sogenannten Spätdienst, der ging bis 0 Uhr. Und in Weimar brannte das zweitälteste Haus ab, 23 Uhr rum. Das haben die Leser in Weimar am nächsten Tag noch in der Zeitung gehabt.
Das geht heute nicht mehr.
Das geht heute nicht mehr.
Sei denn, also gedruckte Form nicht, aber als E-Paper, dann E-Paper. Hat man sogar zusätzlichen Bonus, den E-Paper-Bonus, den ich dann schon morgens lesen kann. Ja,
das also ich sage ja an der Stelle gerne, wir haben ja Fußball-Weltmeisterschaft aktuell. Durch die Zeitverschiebung Amerika ein bisschen schwierig für uns, alles so eng zu verfolgen. Aber im E-Paper kann man das gut morgens schon mal nachlesen, was da nachts 3 noch stattgefunden hat.
Das ist ja cool. Und wie gehst du damit um, wenn du so eine richtig heiße Geschichte hast, aber sie noch nicht so ganz wasserdicht ist? Heißt das dann für dich veröffentlichen oder lieber noch warten?
Da muss ich ehrlicherweise sagen, das ist wie eine gute Eichsfelder Wurst. Die lässt man lieber noch mal kurz hängen.
Da nicht irgendwo bei einem der Zahn tropft auf die Würstekammer, lieber den Kuckuck rufen lassen und so machst du das dann auch.
Ja, das ist schon, also die ganz heißen Kisten, die sollten schon wasserdicht sein, die müssen wasserdicht sein. Eigentlich muss jede Geschichte wasserdicht sein. Es gibt welche, die sind relativ schnell wasserdicht. Wenn ich jetzt, nehme ein Beispiel, es schießt mal wieder jemand gegen diese Landesregierung, weil er die komisch findet, dann ruft man eben nochmal einen Vertreter der Landesregierung an und fragt, wie er das findet. Und dann hat man eine Meinung und eine Gegenmeinung und hat 2 Seiten der Medaille im Text und dann kann man die Geschichte aufschreiben. Wenn es aber um eine Recherche geht, ich nehme mal den Bereich Rechtsextremismus, da kann man im Eichsfeld ja auch die eine oder andere Story erzählen und man möchte da Verbindungen aufzeigen, die möglicherweise zwischen Politikern bestehen, die nicht unbedingt möchten, dass die Verbindungen zwischen ihnen bekannt werden. Ich bleibe ein bisschen im Ungefähren, obwohl ich euch schon nicken sehe und ihr wahrscheinlich wisst, auf wen ich anspiele, dann muss das wasserdicht sein, weil ehrlicherweise, dann brauche ich auch nicht noch eine Unterlassungserklärung auf dem Tisch, die dann mit Sicherheit kommt.
Also kann man auch sagen, das unterscheidet eure Zeitungsgruppe von, ich sag mal, den großen 4 Buchstaben, die auch täglich erscheint, die dann erstmal raushauen, um Leserschaft ein bisschen wuschig zu machen und Auflage zu erzielen.
Ihr werdet es mir nachsehen, dass ich gerne über uns spreche und über andere und über andere an der Stelle nicht. Ich sage mal, wir machen seriösen Journalismus und das jeden Tag. Und wer unser Zeug liest, der kann zu 99,99% auch sicher sein, dass das gegengecheckt ist. Auch wir sind Menschen. Also auch uns passieren Dinge. Ich habe in meinem Leben auch schon Korrekturen schreiben müssen, aber das gehört dann zu seriösem Journalismus eben auch dazu. Dass ich dann auch mal eine Korrektur hinnehme und nicht, wie das ganz oft, und jetzt werde ich schon fast grundsätzlich, ich hoffe, ihr seht es mir nach, wie das ganz oft passiert, wenn in Thüringen mal wieder eine Landtagswahl ist und in den gut klimatisierten Berliner Glaspalästen dann irgendwelche Chefredakteure von Zeitungen sitzen, die noch nie in Thüringen gewesen sind und dann aber erklären, wie Thüringen funktioniert und dann aber nichts davon wissen wollen, dass sie da an der einen oder anderen Stelle falsch liegen. Das hat eben mit seriösem Journalismus nichts zu tun und die 4 Buchstaben habe ich da gar nicht erwähnt jetzt an der Stelle. Da gibt es das eine oder andere, was sicherlich fraglich ist, aber da gibt es auch das eine oder andere, wo ich sage, das haben die gut recherchiert und da waren die wirklich auf voller Lage. Also guck nur bei dem Sportteil rein, was die manchmal schon vorher wissen. Ganz verrückt.
Also ich bin da zum Beispiel erstaunt gewesen, eine der tollsten Zeitungsseiten, fand ich, von dem mit den vier Buchstaben. Wir sind Papst. Das war doch geil, oder?
Das war ganz prima.
Also, muss ich wirklich sagen. Das war so ein Headline.
Ja, das ging ja in den Sprachgebrauch über, ne?
Das ging in den Sprachgebrauch über, da ist die Bild-Zeitung eben debattenprägend gewesen, jetzt habe ich sie doch genannt. ehrlicherweise habe ich die gesehen und habe gedacht, ja super, jetzt vereinnahmt ihr schon den Papst für euch. Was habt ihr eigentlich mit dem Papst zu tun? Sorry. Ja. Da ging mir ehrlich, ich habe da ehrlicherweise erst einen anderen Gedanken gehabt und dann waren wir halt Papst.
Ja. Zum Thema WM. Es war, weiß nicht, 2002, Rudi Völler, und dann ging Saudi-Arabien, und dann hatten die getitelt, also am Tag, als das Spiel war, Rudi, Haudi, Saudi. Und das nahm er dann auch wörtlich, die haben sie schön eingeseift an dem Tag.
Ja. Die haben sie schön eingeseift, und dann hat leider Oliver Kahn gepatzt im Finale, und wir sind nur Vize-Weltmeister geworden und mussten dann 12 lange Jahre warten, bis es endlich geklappt hat.
Genau.
Finale gegen Brasilien.
Richtig? Gegen Brasilien, 2-0 verloren. Ronaldo war, glaube ich, das 1-0. Und das 2-0 war, glaube ich, auch Ronaldo. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher.
Es hat sich ja dann irgendwann 2014 gerecht. Rio das war die Revanche. Dann, ja.
7-1 ist schon ein schönes Ergebnis.
Das, ne? Ja, ja. Da haben wir uns jetzt eingeschossen drauf.
Ja. Ich fürchte, es geht nicht so weiter.
Gab es eigentlich irgendeine Geschichte, auf die du so ganz besonders stolz bist, dass du die geschrieben hast?
Es gab, glaube ich, mehrere Geschichten, die ich nennen müsste an der Stelle. Ich bin auf eine, bin ich tatsächlich stolz aus der jüngeren Vergangenheit. Da gab es diese Großrazzia in Frankfurt am Main bei Heinrich Prinz Reuß, Reichsbürgerprinz, auch mit Verbindungen nach Thüringen. Und das war zu einer Zeit, als die Corona-Proteste überhand nahmen in Thüringen, als auch Rechtsextremisten versucht haben, sich den berechtigten Protest zum Teil zu eigen zu machen und den zu vereinnahmen. Und ich habe relativ schnell, ich glaube binnen 48 Stunden, habe ich eine Geschichte auf den Draht geschickt, wo Verbindungen von Prinz Reuß, der in Frankfurt festgenommen wurde, bis tief in die lokale rechtsextreme Szene hier in Thüringen aufgedeckt wurden, also bis nach Nordhausen, bis nach Zeulenroda zu einem Handwerksmeister und verschiedene andere Sachen. Da war ich sehr stolz drauf. Und was mich auch gefreut hat, war die Recherche über das Kiew Symphony Orchester, die ich zusammen mit Wolfgang Hirsch gemacht habe im vergangenen Jahr, wo es darum ging, dass diese Kiewer Musiker, die dort gespielt haben, die sind ja nach Gera gekommen, also als der Krieg angefangen hat, kamen die nach Gera, und dass die da teilweise unter wirklich unmenschlichen Bedingungen da leben mussten. Und das hat am Ende jetzt dazu geführt, dass das Kiew Symphony Orchester eine neue Heimat bekommen hat. Ich habe den Ort vergessen, das war auf jeden Fall in Mülheim an der Ruhr. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein, weil die sind so reich, die können sich noch ein Orchester leisten. Und da war ich auch ganz stolz drauf, und vielleicht nenne ich noch eine dritte. Damals mit der Kollegin Sibylle Göbel zusammen den AWO-Skandal in Erfurt mit aufgedeckt. Sie hat das angefangen und mich dann dankenswerterweise beteiligt. Und dann haben wir zusammen noch viel, viel mehr aufgedeckt als das, was am Anfang offenkundig war. Genau, das sind so ein paar Sachen, die man nennen kann. Und ehrlicherweise, doch, eine Sache will ich, glaube ich, doch noch nennen, Volker. Ich glaube, meine Recherchen damals rund um die Bürgermeisterwahl in Heiligenstadt, als es darum ging, dass Ernst Beck ja nicht wiedergewählt werden kann, die waren doch sehr tiefgründig, sehr intensiv, und vor allen Dingen habe ich damals von Leuten gehört, die sind sehr gerne zum Briefkasten gegangen, weil sie immer schon wussten, was intern passiert ist, wenn wir es dann schon mal aufgeschrieben hatten. Da hatte ich mich sehr reingekniet, doch, das muss ich sagen.
Das müssen wir kurz korrigieren, der Bruder von Ernst Beck, Bernd Beck.
Ernst Beck, Entschuldigung, natürlich.
Aber, du bist so durch Ernst Beck geprägt.
Ich bin durch Ernst Beck tatsächlich geprägt, aber selbstverständlich Bernd Beck, der ehemalige Bürgermeister von Heiligenstadt.
Gibt es vielleicht auch eine Story, die du rausgebracht hast, wo du sagst, oh, hätte ich mir kneifen können, oder das hätte ich vielleicht auch komplett anders gemacht?
Es gab tatsächlich eine Story, wo ich nicht sage, die hätte ich mir kneifen können, aber wo ich sage, das Ganze hätte ich, glaube ich, nochmal wie eine gute Eichsfelder Wurst 2 Tage hängen lassen müssen. Da ging es damals um eine Sprungbeförderung eines Beamten im Thüringer Landtag, in der Landtagsverwaltung auch, die ich... Zwei Quellenprinzip, die ich tatsächlich bestätigt hatte. Und es ging darum, dass der damalige Landtagspräsident, ich sage jetzt nicht, wer es war, dass der damalige Landtagspräsident quasi einen Vertrauten noch schnell mit einer höheren Besoldung versorgt hat, bevor er dann nicht mehr Landtagspräsident gewesen sein soll, was schon absehbar war zu dem Zeitpunkt. Die Geschichte habe ich damals rausgebracht und hatte aber kein Papier in der Hand, wo irgendwas drauf stand. Mhm. Und musste ich damals sagen, okay, das hat mir eine gehörige Schramme verpasst zu der Zeit. Da habe ich gesagt, die hätte ich lieber mal noch liegen gelassen. Ja, das ist schon so.
Und wie muss man sich das dann vorstellen? Dann kommt von oben irgendwann ein Anruf und sagt, bist du denn total doof gewesen, sowas rauszubringen?
Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Also da redet man wirklich drüber und dann wissen auch meine Chefredakteure und auch der Geschäftsführer, der sich sowieso nicht reinhängt in redaktionelle Belange, was ich bei Funke ehrlich gesagt total wertschätze und was auch total schön ist. Da redet man eben drüber und dann muss man am Ende einen Fehler eingestehen und jeder weiß, dass solche Fehler passieren. Wir hobeln da jeden Tag, weiß ich nicht, wie viele tausend Zeichen aus dem Fingern. Da passiert auch schon mal was und ehrlicherweise die Quote solcher Geschichten ist sehr gering.
Jetzt habe ich noch eine Frage. So wie du brennst für deinen Job, also ist es ja wirklich im Kern sprudelt das raus, ihr wollt die Leute mit guten Storys versorgen. Wie ist das dann in so einem Moment, wo du merkst, oh, das gab's vor ein paar Jahren, wir sind Opfer einer Cyberattacke geworden. Wir können schreiben, wie wir wollen, aber wir kriegen es nicht zum Leser. Wir hatten ja da über Wochen Probleme, dass wir dann, irgendwann kam eine Zeitung und...
Da möchte ich korrigieren tatsächlich. Wir sind trotz dieser Cyberattacke, auf die du anspielst, die wirklich das Herz dieses Unternehmens getroffen hat und das Herz der Tageszeitung, wir sind jeden Tag erschienen. Mhm. Wir sind am Tag nach der Cyberattacke zwar nur mit 4 dünnen Seiten erschienen.
Ja, genau.
Ja, und irgendwie einem dünnen Aufmacher und irgendwas drumherum. Das war schrecklich damals. Also ich hatte an dem Tag, als die Attacke war, meinen ersten Urlaubstag von 2,5 Wochen und hatte gearbeitet ran, das weiß ich noch, bis 23 Uhr ungefähr und hatte noch Dinge vorbereitet, vorgeschrieben und habe dann, anders als ich das normalerweise mache, meinen Rechner runtergefahren. Normalerweise klappe ich den zu und stecke den nächsten Tag wieder dran und bin fertig. Hätte ich das gemacht, wäre mein Rechner auch kontaminiert gewesen.
Okay.
Also und zwar eine Stunde später, also hätte ich bis 0.10 Uhr gearbeitet, wäre ich sowieso schon an der Nacht fertig gewesen und kriegte dann über Kanäle, WhatsApp-Gruppen mit, liebe Leute, eiliges Meeting und auch alle, die im Urlaub haben, kommen jetzt bitte. Und dann wurde überhaupt das Ausmaß erstmal klar und dann haben die Kollegen, die haben wirklich Wahnsinnsarbeit geleistet, dass da am nächsten Tag eine Zeitung erscheinen konnte. Ich meine mich zu erinnern, dass die irgendwo in einem Grafikstudio in Norddeutschland dann zusammengeklöppelt worden ist. Und ja, wir haben dann uns aber ganz schnell wieder an das erinnert, was man im Volontariat noch so in 2 Stunden lernt. DIN A4-Papier, Lineal und dann malen wir mal Größen auf und dann faxen wir die mal irgendwo hin. Ja, das hat dann auch funktioniert.
Mit Bleilettern zusammengestellt.
Genau.
Dann zum Schluss. Ich hatte damals Silvana Tisma angerufen. Ich habe gesagt, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Was habe ich denn heute hier auf dem Tisch liegen, heute Morgen? Das ist ja ganz merkwürdig. Dann hat sie mich darüber aufgeklärt.
Das ging wochenlang. Also wir haben uns damals dann alle neue E-Mail-Adressen zugelegt. So habe ich mir eine Thüringen-Reporter-E-Mail-Adresse noch zugelegt, wo ich gedacht habe, die wäre schon längst vergeben. Jetzt habe ich sie immer noch. Und haben dann wirklich angefangen, wieder uns in Presseverteiler einfach reinzuschreiben, den Leuten zu sagen, nehmt mal bitte die Adresse auf, ihr erreicht uns über die andere nicht. Und das geht jetzt irgendwie wahrscheinlich viele Wochen so. Und das ging dann auch eine ganze Weile so. Und dann mussten wir alle mit unseren technischen Geräten damals nach Erfurt fahren. Da hatte man eine sogenannte Waschstraße aufgebaut. Und dann wurden die Geräte da durch die Waschstraße gezogen und dann konnte man die dann wieder nutzen. Mhm. Ja? Also das war eine irre Zeit. Hätte ich nie gedacht, dass das, dass das passieren kann. Mhm. Also wirklich nicht. Und aber seitdem sind wir natürlich, die Hörerinnen und Hörer hören mich auf Holz klopfen, sind wir wirklich auch ganz gut aufgestellt, was das angeht und da auch sensibler geworden. Also ich glaube, bei uns gibt es im ganzen Unternehmen bundesweit niemanden mehr, der auf irgendeine Mail draufklickt, die er nicht identifizieren kann. Sehr zum Leidwesen unseres IT-Supports, der permanent Anfragen kriegt nach dem Motto, habt ihr mal wieder eine Phishing-Mail umhergeschickt oder ist die echt?
Aber ich glaube, dem ist das auch lieber als nochmal so ein Ding.
Ne? Ja, die schreiben dann auch irgendwas mit einem grinsenden Smiley zurück nach dem Motto, schön, dass ihr nicht drauf reingefallen seid, wir wollten mal gucken. Hatte ich gestern erst wieder.
So eine Awareness-Kampagne.
Genau.
Fabian, du sitzt ja regelmäßig im Thüringer Landtag und machst den Bericht aus Erfurt. Was fasziniert dich denn eigentlich an Landespolitik, wo manche dann sagen, ach, sowas Trockenes?
Ja, ehrlicherweise, da schlägt das Herz unserer Demokratie. Und Man ist relativ dicht dran an all den Sachen. Man ist dran an den Politikern, man ist dran an den Entscheidern. Man recherchiert Geschichten, man erfährt Geschichten, man recherchiert auch Geschichten, wo die vielleicht nicht unbedingt wollen, dass die jetzt schon recherchiert sind. Und ehrlicherweise, ich habe den tollsten Job der Welt, weil ich darf ungefragt meine Nase in andere Leute Angelegenheiten stecken und kriege dafür auch noch Geld. Insofern, das ist das, was mich fasziniert. Und dieser ganze politische Zirkus, für den habe ich angefangen, schon mich hier im Eichsfeld zu begeistern. Kreistagssitzungen, das hat mich fasziniert. Kreisausschusssitzungen haben mich fasziniert, insbesondere die nicht öffentlichen. Und dann eben Leute zu haben, die einem dann auch mal was erzählen.
Da darfst du doch gar nicht drin sein.
Da bin ich auch nicht. Aber es gibt ja Leute, die einem vielleicht auch mal was erzählen. So. Das recherchiert man dann gegen und dann hat man nochmal jemanden, der einem was erzählt. Und dann ist man, am besten ist immer, wenn man vor der Lage ist, würde der Innenminister jetzt sagen. Und wenn der Innenminister hinter der Lage ist und ich bin vor der Lage, dann gefällt mir das noch am besten.
Muss man dann auch so ein bisschen Abgebrühtheit mitbringen? Also, dass man sagt, okay, ich rufe den jetzt einfach mal an. Und wenn er mir nichts sagt, dann probiere ich es nochmal. Oder also so, man wird vorn rausgeschmissen, kommt man hinten wieder rein.
Ich würde sagen, wenn ich vorne zur Tür rausgeschmissen werde, dann versuche ich doch schon die Leiter am Fenster anzustellen und vielleicht irgendwie durch den Spalt reinzukommen. Ja, also wenn ich eine Anfrage stelle, dann kriege ich in der Regel auch eine Antwort. Mhm. Und wenn die Antwort lautet, wir sagen da nichts zu, dann steht das eben im Zweifel im Text. Mhm. Und vielleicht, so viel kann ich, glaube ich, sagen. Ich habe mir den Ruf mittlerweile, glaube ich, erarbeitet, dass wenn ich eine Anfrage stelle, dann habe ich meistens schon irgendwas in der Hand. Und dann gehen die schon fest davon aus, dass es die Berichterstattung auch gibt, wenn die jetzt nichts sagen.
Also ist es auch wichtig, dass du dir jetzt auch schon einen Namen gemacht hast?
Ja, vom Namen, ich glaube, ich habe keinen Namen. Also ich bin, also ja, ich habe einen Namen, aber ich bin Reporter und ich mache journalistisches Handwerk an der Stelle. Und wenn ich im politischen Zirkus mir nur noch eine Stellungnahme aus dem Ministerium hole, dann habe ich in der Regel irgendein Papier in der Hand oder habe irgendeine zwei, drei Quellen, die mir Dinge gesagt haben, wenn mal wieder bei der Polizei irgendwas im Argen liegt oder wenn im politischen, in der Staatskanzlei irgendwas im Argen liegt oder wo auch immer. Und dann gibt es die Stellungnahme, okay, dann wird die natürlich gedruckt oder ich habe angefragt, dann habe ich meinen Job gemacht und die sagen halt nichts dazu, dann wird's aber passiert es halt trotzdem. Mhm. Ja, das wissen die, glaube ich, mittlerweile.
Und wie nah kommst du den Politikern eigentlich? Und wie hältst du die Balance zwischen gutem Draht und nötiger Distanz?
Das ist eine ganz wichtige Frage an der Stelle, weil ich froh bin, dass ich die jetzt auch mal beantworten darf und dass mir endlich mal gestellt wird. Also ich gehöre zu den Journalisten, die sich sogar mit manchen Politiker duzen. Ich habe mal zu einem Politiker gesagt, wir können uns gerne duzen, das ist überhaupt kein Problem. Ich sage aber, in dem Moment, wo es eine Berichterstattung gibt, weil du irgendwas falsch gemacht hast und das zu kritisieren ist und andere dich zu kritisieren oder andere dich kritisieren oder ich der Meinung bin, dass ich einen Kommentar schreiben müsste, wo ich dir jetzt reinschreibe, das war aber nicht so und das müsste anders laufen. Ich sage, dann werde ich das tun. Ich sage, da schützt auch kein Du. Ja? Und so bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren. Ich bin relativ dicht dran. Ich mache auch mal ein Späßchen. Ich mache auch mit dem Ministerpräsidenten mal ein Späßchen, aber manchmal auch nicht. Meistens nicht. Und auch mit anderen. Insofern versuche ich da eben die nötige Balance zu halten. Und ich sag mal, gutes Korrektiv ist da immer meine Familie, die mir an der einen oder anderen Stelle sagt, du guck da mal genau oder pass da mal ein bisschen auf. Und auch wir Kollegen untereinander, wir reden auch über sowas. Ja. Und dann kommt man da schon ganz gut durch.
Das ist ja wie bei uns. Ne? Die Frauen, die sagen uns dann schon, also das könnt ihr doch nicht machen. Geht doch nicht, mach doch nicht sowas. Und dann lassen wir uns davon auch manchmal beeindrucken.
Ja, ist ganz wichtig, wenn die Frau dann sagt, könnt ihr doch nicht machen, dann nicht immer grundsätzlich zu sagen und ob, sondern nur jedes zweite Mal.
Fabian, es war und ist vielleicht ja heute noch so, zumindest zu der aktiven Zeit von Lothar Matthäus, wusste die Zeitung mit den 4 Buchstaben, wenn wir den Matthäus anklingeln, da kriegen wir immer irgendwie eine Story. Gibt es da auch so Lieblingspolitiker im Thüringer Landtag, wo du weißt, okay, wenn ich den anklingle, der hat ein Mitteilungsbedürfnis, da kriege ich immer irgendwas?
Wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich schalte noch mal ganz kurz zurück in die Zeit, als ich in der Wirtschaftsredaktion war, 2009 bei der TLZ, die ich vorhin schon mal kurz erwähnte, und Opel mal wieder in der Krise war. Mhm. Bodo Ramelow, vielen bekannt als Thüringer Ministerpräsident und jetziger Bundestagsvize, war damals noch Oppositionsführer. Mhm. den konntest du jeden Tag anrufen. Der hatte jeden Tag eine neue Idee für Opel und du hattest jeden Tag eine Seite 1, weil das so abgefahren gewesen ist, dass andere das wieder kritisiert haben. Na gut, manches von dem ist eingetreten, was er damals gesagt hat. Also das ist so einer, wer auch immer viel zu erzählen hatte, war Thomas Kemmerich. Mhm. Der hat wirklich auch immer viel zu erzählen gehabt. Es gibt, wenn ich mal weiter gucke, ja, es gibt schon den einen oder anderen Landtagsabgeordneten, also Ringo Mühlmann von der AfD, der hat auch immer noch mal was Innenpolitisches. Mhm. Wenn ich in der CDU gucke, der Fraktionsvorsitzende Bühl, wenn ich dessen Sprecher anrufe, die hat immer was zu erzählen. Der Landtagspräsident König, Thaddäus aus Eichsfeld, mit dem ich mich schon von Anfang an duze, aber wir kennen uns halt noch, als ich freier Mitarbeiter war und er JU-Chef. Mhm. Wir haben dann entschieden, dass wir jetzt nicht anfangen, uns zu siezen, nur weil er Landtagspräsident geworden ist. Außerdem hat er immer noch kein Gehacktes mit in den Turm gebracht. schöne Grüße an der Stelle. Oder er hat mich dazu noch nicht eingeladen. Ich meine, das kann natürlich auch sein. Ja. Der hat, als er ein normaler Abgeordneter war, da hat er auch immer prägnant Dinge zu formulieren gehabt. Das ist schon so. Auch bei der Linken gibt es den einen oder anderen, wenn ich da mal an die bildungspolitische Sprecherin Ulrike Grosse-Röttig zum Beispiel denke, die immer was zu sagen hat, oder auch im BSW. Sven Künzel, der Innenpolitiker, Katja Wolf als Finanzministerin, hat immer irgendwas zu platzieren. Auch Beate Meißner als Justizministerin. Ja, da kannst du schon den einen oder anderen anrufen. Ich will jetzt nicht alle so verraten, weil bei manchen Themen, weißt du, dann eben musst du halt mal anrufen, mal gucken, manchmal auch vorfühlen. Aber wir finden dann schon immer mal jemanden.
Als wir in Berlin waren, im ARD-Hauptstadtstudio, da haben wir natürlich auch Fotos da machen dürfen. Aber es hieß dann, als wir vor der großen Monitorwand standen, Achtung, wir müssen erst mal gucken, ob alle Telefonnummern weg sind, die da draufstehen. Hast du von den gängigen Politikern, hast du Handynummer?
Ja.
Musst du uns ja nicht nennen, aber du hast sie.
Das kann ich mit einem Ja beantworten.
Die rücken die so raus, wenn du sagst, Mensch, wäre doch nicht schlecht, wenn irgendwann mal was wäre, kann ja mal sein und so. Ich schick dir vielleicht Glückwünsche oder sowas. Gib mir mal deine Handynummer. Geben die frei weg raus.
Man entwickelt mit der Zeit so seine Strategie.
Okay.
Das ist aber auch eine Vertrauensposition.
Das ist eine Vertrauensgeschichte und es ist, da so viel kann ich glaube ich sagen, also wenn ich die Handynummer vom Ministerpräsidenten zum Beispiel habe, dann weiß der, dass ich den nicht nachts um 0.30 Uhr anrufe, weil ich ihm irgendwie, weil wir nach dem Fußball Freude trunken, irgendwie noch 5 Bier getrunken haben mit Freunden, dass ich ihm da was vorsingen möchte. Also den rufe ich dann schon nur an, wenn es pressiert und vielleicht auch mal seine Regierungssprecherin nicht erreichbar ist, was ja auch mal vorkommen soll. Jetzt habe ich übrigens gerade mein Handy rumgedreht, falls die Leute sich gewundert haben. Das lag hier auf dem Tisch und das hat mich gestört, weil es ständig geblinkt hat.
Wer war dran? Ministerpräsident?
Weiß ich gar nicht. So schnell habe ich gar nicht hingeschaut, wenn ich ehrlich sein darf.
Wirst du oder werdet ihr als Journalisten heutzutage etwas anders behandelt als noch vor 10 Jahren? Oder merkt man das in deinem Umfeld aktuell noch nicht?
Der Ton ist rauer geworden. Und das seit 10 Jahren. Ungefähr seit 10 Jahren. Ich mache es ziemlich genau am Jahr 2015 fest.
Okay.
Als die Flüchtlingskrise Fahrt aufgenommen hat.
Okay.
Siehst du dich als Investigativjournalist?
Zum Teil, ja. Mhm.
Und natürlich mit den, wie du es beschrieben hast, 2015, mit den Dingen, die sich seitdem ergaben. Wie gehst du mit dem Begriff Lügenpresse um?
Finde ich schrecklich. Finde ich einfach schrecklich. Und festgestellt, dass ich abgestumpft bin in den letzten Jahren. Also wenn mir das auf Demonstrationen entgegenschallt, ehrlicherweise höre ich es gar nicht mehr.
Okay.
Weil es so sinnflutartig mittlerweile gebraucht wird. Und es ist einfach falsch. Mhm. Ja, es ist grundsätzlich erstmal falsch. Und insofern, mich macht das traurig, ja. Bin ich ganz offen. Und ich habe dann auch manchmal zu kämpfen. Ich muss dann zu Hause auch mal reden, ja, und sagen, es ist unmöglich, wie die Leute sich mittlerweile irgendwie bei Telegram informieren, irgendwelche komischen URLs da in irgendwelchen Gruppen, die sonst wie interessant heißen. Ich müsste jetzt gucken, ich könnte so ein paar jetzt rausholen, hier Sonneberg zeigt Gesicht oder Widerstand oder irgendwas. Oder Eichsfeld wacht auf, gibt es auch eine, also so eine ganz düstere Telegram-Gruppe. Und dann sind dann irgendwelche Fantasie-URLs, wo dann irgendwelche Fantasiegeschichten stehen. Die Leute nehmen das für bare Münze. Und dann kriegst du zu hören, ja, stand am Handy.
Ja.
Ach, Leute, wo sind wir denn hingekommen? Also früher war es mal gang und gäbe. Ich habe das in der Schule gelernt, ihr habt das wahrscheinlich auch gelernt, dass man sich zumindest mal noch eine zweite Quelle sucht. Mhm. Und ich bleibe dabei, wenn ich irgendwo bei Telegram was lese, dann gucke ich erstmal bei ARD, ZDF, von mir aus der Bildzeitung oder wenn es ganz gut läuft bei Funke, ob da auch vielleicht was geschrieben steht, dann könnte es ja eventuell stimmen. Mhm. Ja? Also ich habe gestern zum Beispiel Geschichte erzählen, ich habe gestern gelesen, auch irgendwie in meinen Algorithmus reingespült bekommen von so einer dramatischen Geschichte mit einer Bungee-Jumperin in Brasilien. Da haben die vergessen, das Seil dran zu machen. Die Frau ist leider verstorben. Mhm. Das kann ich mir bald gar nicht vorstellen, dass da drei Leute das nicht, das ist doch irgend so eine erfundene Geschichte. Mhm. Dann habe ich das auch nachgesucht und habe das tatsächlich bei seriösen Medien gefunden. Also gehe ich davon aus, dass die Geschichte stimmt.
Okay, ja.
Das ist doch eigentlich Handwerkszeug, Medienkompetenz, die man spätestens einmal in der weiterführenden Schule.
Aber das ist ja krank, dass man euch der Lüge bezichtigt, weil ihr nicht schreibt oder sendet, was die gern hören würden, was nicht deren Vorstellung entspricht oder den, ja, was nicht, Verschwörungstheorien untermauert.
Ich finde das schwierig, ja. Also ich erinnere mich an die Landratswahl Saalfeld-Rudolstadt. Wir zeichnen jetzt heute an einem, was ist eigentlich heute für ein Tag? Dienstag?
Dienstag, ja.
Genau, Dienstag, 16.06. auf. In wenigen Tagen ist die Stichwahl in Saalfeld-Rudolstadt. Und im ersten Wahlgang, kaum war das Ergebnis draußen oder im Ansatz da, lese ich schon die Facebook-Kommentare und die Instagram-Kommentare. Das ist alles gelogen und das haben wir so hingeschrieben. Und das könne gar nicht sein, dass der AfD-Kandidat nicht der Beste geworden ist, weil der lag ja bis zur Auszählung der Briefwahllokale, lag der ja noch ganz weit vorne. Das wäre doch alles Lüge. Ja, sorry, Leute. Ihr seid diejenigen oder eure Leute, eure AfD-Politiker, die ihr wählt, sind diejenigen, die sagen, geht bloß nicht zur Briefwahl, da wird alles gefällt.
Genau.
Ja. Und dann wundert ihr euch, warum euer Mensch bei der Briefwahl keine Stimmen kriegt. Leute, hört auf.
Und jeder kann ja hingehen zur Auszählung. Kann das beobachten.
Das kommt ja noch erschwerend hinzu, ne? Aber nee, es ist auch natürlich einfacher, wenn du vorm Rechner sitzt oder vorm Tablet oder sonst wo.
Ja, anonym.
Und hast da, genau, anonym irgendwas in die Tastatur. Ich wage mal die These, die viele schon gewagt haben, ins Gesicht sagen würde mir das der eine oder andere nicht, was er da über mich schon geschrieben hat.
Das sehe ich genauso. Wann endet für dich eigentlich so eine Berichterstattung? Heißt es für dich immer ganz tief reingehen, alles beschreiben oder gibt es dann so einen Journalistenkodex?
Ja, das ist ehrlicherweise von Fall zu Fall so unterschiedlich. Berichterstattung endet, glaube ich, nie, weil die Dinge sich fortentwickeln. Es endet irgendwann mal so ein Text, auch aufgrund der schieren Größe. 2700 Zeichen gedruckt, das ist so ein Aufmachertext auf der Seite 1. So ein Text ist eben endlich, da kann ich die Geschichte nicht komplett auserzählen, normalerweise. Und dann gibt es eben eine weiterführende Berichterstattung, der sogenannten Nachdreher. Und ja, also Recherche endet nie, würde ich sagen.
Da bin ich immer erstaunt, wenn ich solche Zeitungen in der Sauna lese, Fokus oder Stern oder sowas. Wenn da jemand über 3-4 Seiten dann ein Thema bearbeitet, tief recherchiert hat, da bin ich wirklich beeindruckt. Ich weiß nicht, ob ich das zustande bringen würde. Da finde ich toll.
Das ist natürlich, also Fokus genannt oder auch Stern, das sind dann immer auch Kollegen, die das wirklich sensationell machen an vielen Stellen, ja, und die dann aber auch wochenlang zum Teil an solchen Geschichten arbeiten können. Das ist ein kleiner Unterschied zu dem, was wir so täglich machen.
Ja, ja, klar. Ja. Du liest in der Sauna Zeitung, um die Problemzonen abzudecken.
Zu verdecken, ja, genau.
Wenn das um die Problemzonen geht, da kann ich wirklich die Kolumne der Kollegin Elena Rauch wärmstens empfehlen, Problemzonen.
Fabian, musst du dich manchmal so zurückhalten, was so deine eigene Meinung anbetrifft, dass die nicht durchklingt in einem Artikel oder setzt du das auch als stilistisches Mittel ein?
Also für meine eigene Meinung gibt es ja eine Kommentarspalte, nennt sich Leitartikel. Und wenn ich eine habe, dann steht die da oft.
Okay, da hältst du nicht hinterm Berg.
Genau, also ganz klassisch, Bericht und Kommentar voneinander zu trennen, auch optisch zu trennen in der gedruckten Zeitung, ist an der Stelle oberste Journalistenpflicht. Ja? Also ich sehe zu, dass ich in einem Artikel niemals werte. Das gelingt mir, glaube ich, ganz gut. Und wenn es mir nicht gelingt, dann finde ich mindestens den ersten oder zweiten Kollegen, der das Ding gelesen hat, bevor es auf den Draht geht, der sagt, das kannst du so aber nicht machen. Und dann kriegen wir das ganz gut hin.
Fabian, ich habe noch eine Frage zu dir persönlich. Du hast gesagt, du bist dann irgendwann mal weggefangen worden durch deine Frau.
Ja.
Wo wohnst du jetzt?
In Weimar.
In Weimar. Sehr schöne Stadt. Deine Frau kommt dort her oder hat sich das beruflich so ergeben, dass...
Meine Frau wollte in der Nähe ihres Kirchturms leben und ich in ihrer Nähe. Also insofern hat sich das ergeben.
Okay. Und ihr habt Kinder?
Wie du gesagt hast? Wir haben eine Tochter, ja.
Ja. Aber nicht nur qua Geburt, sondern auch im Herzen bist du Eichsfelder. Du hast auch einen Button an deinem Jackett. Eichsfeld hat dir der ehemalige Landrat persönlich überreicht, hast du erzählt. Und ja, was bedeutet für dich die Region Eichsfeld?
Also wenn ich in Weimar bin, dann wohne ich da.
Mhm.
Und wenn ich hier bin, dann komme ich nach Hause.
Okay.
Das ist heute für mich wie nach Hause kommen gewesen. Egal wohin. Ja, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier geboren, ich habe hier Freunde, Familie. Und was ich an den Eichsfeldern immer schon gemocht habe, dass ich alle Menschen, die ich hier kennengelernt habe, ihr seid ja auch so ein Beispiel, ich habe hier alle immer als Macher wahrgenommen.
Mhm.
Ja, die Eichsfelder haben zumindest wahrnehmbar weniger geklagt, als ich das im Rest von Thüringen erlebt habe. In den vergangenen, jetzt mittlerweile 23 Jahren Journalismus, viele im Eichsfeld, aber auch mittlerweile ganz viele Jahre außerhalb des Eichsfeldes. Und das ist das eine. Und das andere, wenn ich hier durch die Dörfer fahre, dann sieht das einfach toll aus, weil hier Haus und Hof noch in Ordnung ist.
Mhm.
Und das hat einfach was von, ich identifiziere mich mit meiner Heimat zu tun. Und wenn ich, wie gesagt, hierher komme, komme ich nach Hause, komme immer wieder gerne hierher und bin auch regelmäßig hier. Ich war letzte Woche erst hier und letztens habe ich jemanden getroffen, der gesagt hat, ach, nur wohnst du noch in Worbis? Ich sage, nee, schon ein paar Tage nicht.
Es geht auch mit W los, ja.
Bist doch immer da. Wo bist du denn? Ich sage, ich bin jetzt schon ein paar Jährchen außerhalb. Das Eichsfeld ist zumindest wohnhaft, aber bin trotzdem ja auch gerne hier und meine Frau kommt gerne hierher und wir sind gerne hier und regelmäßig auch und deswegen ist es immer wie nach Hause kommen.
Und gibt es einen Ort im Eichsfeld, an den du immer wieder gern zurückkehrst? Jetzt kannst du dich richtig beliebt machen.
An den ich immer wieder gern zurückkehre? Witzigerweise gibt es den. Also wenn ich die Zeit habe, fahre ich dahin. Das ist die Unschuldquelle in Kaffeehausen.
Ah ja, schön.
Da bin ich einfach unheimlich gerne und bin da als Kindergartenkind gewesen, bin da als Schüler oft gewesen, bin da als Heranwachsender gewesen. Wir haben da auch manchmal wilde Partys gefeiert da hinten. Das hat es auch gegeben.
Da ist schön
und,
Platz, ja.
Da ist schön Platz, ja. Und bin da jüngst auch tatsächlich erst gewesen mit Freunden. Und wir haben da nachmittags ein Eichsfelder Frühstück genossen, was wir uns mitgebracht haben.
Gibt es vielleicht auch etwas, das die Landesregierung, die Landespolitik von unserer Region lernen könnte?
Ja, mehr Macher sein.
Okay.
Mehr Macher sein, an der einen oder anderen Stelle wirklich mehr Macher sein, weniger ankündigen. Ich glaube, wir sind auch in Thüringen in so einer Situation, dass die Leute die Nase voll haben von irgendwelchen Ankündigungsweltmeistern.
Mhm.
Da gibt es den einen oder anderen in dieser Brombeer-Landesregierung, der das aus meiner Sicht perfektioniert hat, da Dinge anzukündigen. Und wir sind jetzt 19. Monat, glaube ich, und so richtig viel Zählbares, was eben auch in Luther, in Kaltenehber, in Uder, in Silberhausen, Dingelstedt oder weiß ich nicht noch wo gespürt wird, ist da, glaube ich, noch nicht rumgekommen.
Mhm.
Natürlich hat die Regierung ein Zielbild. Das Zielbild ist 2029, wenn die Legislatur endet. Aber so viel Zeit haben wir nicht mehr. Das merken die in Berlin ja auch.
Na, irgendwann fängt ja dann der Wahlkampf an, dann dreht sich auch nichts mehr.
Das einzig Angenehme ist tatsächlich gerade so ein bisschen auch in der landespolitischen Berichterstattung, dass wir gefühlt das erste Mal seit 2020 nicht im Dauerwahlkampf sind. Also man hat so den Eindruck, es passiert jetzt, fangen so langsam so Dinge an. Entbürokratisierungsgesetz ist ja so ein tolles Beispiel. Schneller bauen, einfacher bauen, Anträge stellen, weil sie Anträge stellen und wenn sie nach 4 Wochen nicht beschieden sind, sind sie genehmigt. Das wäre ja Quantensprung.
Mhm.
Ja. Man hat dieses Gefühl, dass gerade so ein bisschen inhaltlich was passiert und mal gucken, was jetzt vor der Sommerpause noch im Thüringer Landtag dann beschlossen wird oder auch nicht.
Wusstest du eigentlich, dass das ein völliger Fehler ist, wenn man von einem Quantensprung als eine ganz große Sache redet, weil physikalisch ist der Quantensprung das Kleinste, was man überhaupt machen kann. Ja. Es wird immer falsch gesagt, aber es natürlich hat sich das...
Grüße gehen raus an meinen Physiklehrer Silvio Büchling, der, wenn er uns hört, jetzt sagen würde, ja, der Junge hatte nicht umsonst eine schlechte Note in Physik.
Ich habe das immer mit großen Füßen, also den sogenannten Quanten.
Quanten, ja.
Also das hatte was mit Physik. Okay.
Physik, ja.
Weil wenn ich mit großen Füßen einen Sprung mache, dann ist das für
mich... Man müsste mal gucken, wie es geschrieben wird. Ja. Gibt es in deiner Tätigkeit eigentlich auch so Rückkopplungen, dass du mal von Leuten hörst, Herr Klaus, weil Sie das so geschrieben haben, bin ich da nochmal ans Überlegen geraten und jetzt habe ich da auch eine andere Meinung dazu.
Das hat es auch schon gegeben. Gibt es hin und wieder. Es gibt auch interessante Begebenheiten. Ganz aktuell tatsächlich von heute, vom heutigen Tag. Wir haben heute ein Interview gedruckt mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der AfD, Herrn Brandner, vor dem AfD-Bundesparteitag. Und ich bekam heute Morgen als erstes eine Nachricht von jemandem, der politisch engagiert ist aus Ostthüringen, aber wirklich komplett auf der anderen Seite des politischen Hufeisens steht, der sich bei mir bedankt hat für dieses Interview. Wo ich gesagt habe, okay, interessant, mal gespannt, wie er es begründet. Und hat eben dann gesagt, was er an der einen oder anderen Stelle sehr deutlich fand, was man rauslesen konnte. Und mir dann geschrieben, wahrscheinlich hätten sie es sich noch deutlicher gewünscht, aber so ein Interview, so ein Wortlaut-Interview gedruckt, geht dann ja auch zur Autorisierung. Und natürlich, der Gesprächsverlauf ist noch identisch, aber man kann so über das eine oder andere dann auch nochmal drüber schauen. Das ist dann bei uns so ein bisschen wie bei der Folge mit Markus Preis, wo er dann gesagt hat, naja, wenn man unter drei redet, dann reden manche ja doch ein bisschen anders, als wenn dann die Kamera plötzlich an ist. Das geht mir auch so. Unter drei ist eben nochmal was anderes als am Ende unter eins, also mit Namen und Hausnummer gedruckt. Wir können ja jetzt so fachlich reden, weil der Markus Preis ja das gut vorbereitet hat schon.
Schöne Grüße nach Berlin.
Grüße gehen raus, ja. Bei unserer Recherche haben wir ein bisschen was über dich privat auch rausgefunden und da tauchen halt neben Politik auch Polizei und Feuerwehr und auch Darts auf. Interessante Mischung. Wie kommt die zustande?
Ja, Polizei und Feuerwehr war schon immer, wie gesagt, ich habe mich journalistisch für alles interessiert, was irgendwie knallt und wo es Aufregung gibt. Ja, und Darts ist so eine Mischung aus, ich finde diesen Sport nicht nur deshalb gut, weil man den auch mit einem Bauch machen kann, sondern
sogar sehr erfolgreich.
Sehr erfolgreich, genau. Sondern es ist eben so eine Mischung Hand-Auge-Koordination, Konzentration, Treffsicherheit, das ist so ein bisschen was ich auch im Job eben brauche. Und früher habe ich ja mal Handball gespielt, einige Jahre, da brauchtest du das auch, aber Handball ist natürlich deutlich dynamischer, wahrscheinlich dynamischer, als ich es jetzt noch könnte. Und so kam meine Begeisterung für den Dartsport zustande. Tatsächlich bin ich irgendwann mal drüber gestolpert vor vielen Jahren, als, glaube ich, noch niemand so richtig wusste, wo die Dart-WM stattfindet im Jahr. Und dann bin ich da einfach hingeblieben. Und dann habe ich angefangen, auch selber zu spielen. Spiele nicht gut, aber ich sag mal, für die Kneipe reicht's. letztens mal bei einem Dorfturnier im Weimarer Land tatsächlich mal ins Viertelfinale vorgestoßen. Das habe ich dann doch hingekriegt. Insofern, ja, und so kam diese Begeisterung zustande und es beruhigt mich auch.
Gibt es da auch sowas wie Handicap wie beim Golf oder so? Dass man man wirft einfach, zack, drauf, fertig.
Man wirft und wenn du es schaffst, mit drei Pfeilen im Schnitt 100 Punkte zu werfen, dann solltest du dringend in London spielen, weil dann hast du auch eine gute Chance, bei der Weltmeisterschaft weit vorne zu kommen.
Keine Ahnung.
Also ich spiele ja im Schnitt so mit meinen drei Pfeilen so 40 bis 45 Punkte. Und das ist, wie gesagt, für die Kneipe schon in Ordnung, aber die Cracks, die spielen...
Also Volker und ich wären eigentlich als Karnevalisten auch dazu geeignet, mehr so im Publikum verkleidet zu sitzen.
Weil ich sehe natürlich gerade über die Kaffeemaschine passt eine Dartscheibe.
Ja, das stimmt, ja. Und das ist quasi Dart... Also du hast ja mit Sicherheit manchmal Tage, wo du sagst, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Also
Nehme ich die Pfeile in der Hand, werfe eine Runde und dann macht's den Kopf so ein bisschen frei. Man kann ein bisschen nachdenken dabei. Manchmal wirst du dann einfach auch grottenschlecht und ein bisschen Spachtelmasse schadet auch nicht, falls du nochmal wirklich ganz weit weggeworfen hast, ein paar Löcher zuspachteln musst an der Wand. Das passiert schon. Die Dartpfeile sind ja unheimlich spitz, wenn du diesen Stil-Darts wirfst. Genau, ja, und das hilft mir. Einfach.
Wenn du nicht Journalist geworden wärst, was wärst du dann geworden?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht.
Gab es
ab einem gewissen Zeitpunkt keinen Plan B mehr und dieser Plan A, der ist, wie gesagt, relativ früh bei mir gereift. schon als ich irgendwie als 12-Jähriger angefangen habe, Fußballtabellen aus der Zeitung auszuschneiden. Ganz früher wollte ich wie jeder kleine Junge Pilot werden, aber das hat dann den Journalismus relativ schnell überholt, weil ich den dann doch cooler fand.
Was wünschst du dir für den Journalismus in Thüringen für die nächsten Jahre?
Ich wünsche mir für den Journalismus in Thüringen einfach, dass er die Anerkennung erfährt, der seriöse Journalismus, die er auch verdient hat. Weil wir haben viele wunderbare Kolleginnen und Kollegen. Wenn ich hier ins Eichsfeld gucke, in die Lokalredaktion, Silvana Tismer, Sigrid Aschoff, Daniel Wiegand, Sebastian Grimm, wenn ich die jetzt einfach mal nenne, habe ich irgendwen vergessen? Ich muss mal kurz nachdenken. Joch Meyer habe ich genannt, Christian Röben, Sportredakteure, ja, dass die einfach diese Anerkennung auch bekommen, die sie verdient haben, weil die jeden Tag einen wunderbaren Job machen, zwischen Heiligenstadt und Altenburg und zwischen Nordhausen und bei uns Ilmenau, aber auch Suhl. Ich nehme die Kollegen vom Freien Wort und vom MDR einfach mal mit dazu. Ja, wir machen das wirklich jeden Tag mit Herzblut, alle, und sind unterwegs, um die Geschichten zu erzählen, die euch in Luther interessieren oder die andere im Weimarer Land interessieren, in Apolda zum Beispiel oder wo auch immer.
Fabian, jetzt kommen wir zu der dritten Tradition. Wenn es passt und wir finden was im Fundus vom lieben Volker, dann bekommt unser Gast eine Schallplatte. Und heute keine musikalische Scheibe, sondern wir dachten, das ist ganz passend für dich. Nämlich ist so aus der DDR-Zeit. Ich habe da sogar Bücher von gelesen als kleiner Pimpf. Ottokar, das brave Früchtchen. Bitteschön.
Dankeschön.
Hast du einen Plattenspieler?
Ich habe keinen Plattenspieler, aber ich glaube, ich weiß, wer noch einen hat.
Ist vielleicht für deinen, kannst du zusammen mit deinem Töchterchen hören.
Ja, ich weiß nicht, Ottokar, das Früchtchen hätte ich jetzt in Bezug auf mich noch verstanden. Das brav, wie das da drauf kommt, andere Frage. Ja?
Aber das Bild passt doch irgendwie, oder?
Ja.
Mir ist es also nicht über den Titel, sondern mehr über das Bild eingefallen.
Ja, okay. Danke für den Hinweis, Volker. Ja.
Jetzt steht Volker voll im Fettnapf, ja.
Naja, aber er hat ja recht. Also wenn du da ein Grundschulfoto von mir daneben legst, dann würde ich sagen, passt das.
Kommt in die richtige Richtung.
Kommt in die richtige Richtung, ja. Gebe ich ganz offen zu.
Dann haben wir uns jetzt mit dieser Aussage nicht so ganz so unbeliebt gemacht.
Ich kann damit um. Alles Gute.
Ja, und jetzt haben wir noch unseren Fragenkatalog zum Schluss. Welches Buch ist momentan dein Lieblingsbuch?
Ich lese aktuell kein Buch, gebe ich ganz offen zu, weil ich gerade so viel Zeug lese, dass ich gerade nicht zum Buchlesen komme.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Früher Nachteule, heute Frühaufsteher.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Berge oder Meer?
Meer.
Spontan oder durchgeplant?
Spontan.
Print oder digital?
Beides.
Sneaker oder feste Schuhe?
Je nach Anlass.
Stadt oder Land?
Eichsfeld.
Kurzmeldung oder große Reportage?
Große Reportage.
Schreiben oder reden?
Lieber schreiben.
ChatGPT oder eigener Wortschatz?
Eigener Wortschatz.
Exklusivstory oder die sauber recherchierte Recherche?
Die sauber recherchierte Exklusivstory.
Landtag oder Lokaltermin?
Das ist gemein. Das ist wirklich gemein. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich beides ganz oft miteinander verbunden kriege.
Deadline, Adrenalin oder entspannt vorarbeiten?
Deadline, Adrenalin.
Pressekonferenz oder Hintergrundgespräch?
Aus Produktionsgründen lieber die Pressekonferenz, weil dann was rumkommt. Am liebsten sind mir die Hintergrundgespräche, wo noch was für den Vordergrund rumkommt.
Die gibt's
tatsächlich auch. Dann heißt es dann so in 5 Minuten so, und jetzt können Sie das Tonband anmachen und Ihre Fragen stellen, die Sie dann auch zitieren dürfen.
Ah ja. Optimist oder Skeptiker?
Optimist.
Lieber interviewen oder selbst interviewt werden?
Lieber interviewen.
Die Antwort kenne ich, glaube ich, schon. Eichsfeld oder Erfurt?
Eichsfeld.
So, und jetzt hätten wir gern noch von dir entweder eine Lebensweisheit, einen Lieblingswitz oder ein Gedicht.
Das Leben ist ein hartes Los mit Sorgen und mit Leid. Lass doch den Kopf nicht hängen, Mensch, leb richtig, noch ist Zeit.
Sehr schön. Sehr schön.
Wollt ihr auch noch wissen, wo die her ist?
Ja, gerne.
aus einer Bittenrede, die ich vor vielen Jahren mal in Silberhausen gehalten habe, als Petronella Knorzel.
Ah.
Ich hab nämlich auch mal ganz kurze karnevalistische Karriere gemacht.
Ah, sehr schön. Es hat noch nie jemand sowas Gereimtes uns aufsagen können.
Das so wie aus der Pistole geschossen.
Fast aus der Pistole.
Den habe ich aber mir gemerkt.
Du hast dich auch ein bisschen vorbereitet, oder?
Nee, der kam jetzt wirklich spontan.
Der kam quasi aus dem Unterbewusstsein.
Der kam wirklich aus dem Unterbewusstsein. Den zitiere ich aber hin und wieder mal. Wenn es gerade wieder darum geht, Pessimist oder Optimist.
Genau.
Fabian, es war uns eine innere Eilmeldung hier mit dir. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast und dir die Mühe auf dich genommen hast und hier in unserer Kemenate die erste Folge in der neuen Kemenate zu gestalten. Und wenn ihr jetzt eine Schlagzeile aus Thüringen lest, denkt dran, vielleicht hat unser heutiger Gast die Nacht durchgemacht, damit ihr morgens Bescheid wisst.
Danke, Fabian, dass wir dich hier haben durften. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gut informiert.
Ich danke herzlich für die Einladung.